Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich freue mich richtig, dass ich hier sein darf und Gottes Wort verkündigen darf. Ein paar kurze Worte zu mir. Kerstin hat mich noch ausdrücklich darum gebeten. Sag was, wer du bist, damit die Gemeindemitglieder auch wissen, wer du bist. Ja, mein Name ist Konrad Schade. Ich komme aus Leer, gehöre zur Gemeinde in Finhusen, in der Baptistengemeinde dort. Bin verheiratet, meine liebe Frau Elke ist heute auch hier, zu uns gehören noch 4 erwachsene Kinder. Ja, ich komme gebürtig aus dem Emsland, aus unserem Samaria, wenn ich das so sagen darf. Komme da aber auch aus dem christlichen Elternhaus. Aber so mit Gott und Christus so viel anfangen konnte ich da noch nicht in meiner Jugendzeit, das muss ich deutlich sagen. Das ist erst später gekommen. Ich war schon mal hier, wenn ihr euch erinnern könnt. Ich habe über ein Nahtoderlebnis berichtet. Ich bin schwer verunglückt. Das ist vor 13 Jahren gewesen und ich bin dann operiert worden in Münster und dort auf dem OP-Tisch verstorben und durfte dann die Reise in den Himmel antreten. Bin aber zurückgeschickt worden, Gott sei Dank. Der Herr hat Gnade ohne Ende. Er hat mir gesagt, kehr um. Und das habe ich getan. Ich habe das wörtlich genommen und das war auch gut. Aber er hat es natürlich viel weiter gemeint, als ich das erst verstanden habe. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich das verstanden habe, aber ich habe es verstanden. Und dann habe ich den Herrn in mein Herz genommen und es ist wunderschön und es macht Freude. Das genug der Worte über mich. Christus ist viel wichtiger und darum muss es heute gehen. Ihr Lieben, habt ihr ein Vorbild? Ein Vorbild in eurem Leben? Was sind Vorbilder in der Welt? Vorbilder sind in der Regel diejenigen Leute, die besondere Begabungen und Talente haben. Ja, auffallen durch außergewöhnliche Handlungen in schwierigen Situationen oder durch besondere Denkmuster auffallen. Halt sich unterscheiden vom alltäglichen Leben. Im Vorbilder, die positiv sind, an denen wir uns orientieren können. Oftmals sind es Leute, die mit hervorragenden Leistungen hervorstechen. Ob auf kultureller Ebene, auf geistiger Ebene oder durch ihr Handeln, Reden oder Tun. So sieht das die Welt. Wie ist das denn auf geistlicher Ebene? Haben wir da auch Vorbilder? Haben wir Vorbilder als Christen? Ich denke, ich spreche auch aus dem Herzen, wenn ich sage, Jesus Christus ist das Vorbild schlechthin. Ja, ich glaube, da ernte ich ein großes Amen, oder? Jesus ist Vorbild in allem. Jesus hat ein tadelloses und sündfreies Leben geführt. Er war perfekt in allem. In allem, was er sagte, in allem, was er tat. Das Problem ist, das kriegen wir nicht hin. Und das ist genau der Grund, warum Gott Jesus geschickt hat. Warum Gott Mensch geworden ist. Weil wir unvollkommen und weil wir unperfekt sind. Gott hat sich durch sich selbst mit uns versöhnt, durch Jesus. Um mit Gott versöhnt zu sein, brauche ich also Jesus. Ich brauche den Glauben an die Versöhnung durch Jesus. Aber wie komme ich denn zu dem Glauben an Jesus? Es ist klar, Gott hat uns Sehnsucht ins Herz gegeben. Der Glaube kommt nicht ohne irgendetwas daher. Die Sehnsucht ist schon im Herzen. Aber was kommt hinzu? Paulus sagt, der Glaube kommt aus der Predigt. Das ist wohl richtig, aber nur? Gehört nicht noch mehr dazu? Gehören wir nicht auch dazu? Müssen wir nicht auch selbst Vorbilder sein, wenn wir Christus nachfolgen? Muss nicht in uns auch selbst zu lesen sein, die gute Botschaft des Herrn? Paulus sagt, wir sind geschriebene Liebesbriefe, ja, mit dem Blut des Herrn. Also, so viele Leute greifen doch nicht mehr zur Bibel. Sie müssen in uns das lesen, was doch in der Bibel steht. In uns muss das erkennbar sein, was Jesus gelebt hat. Ist es das? Sind wir Vorbilder? Kennt die Schrift denn solche Vorbilder? Auch aus der Zeit Jesu? Gab es dort Leute, gab es Menschen, die Jesus gesehen und gehört haben, aber nie mit ihm gesprochen haben und doch zum Glauben gekommen sind? Überlegt mal. Ja, wenn ich auch schon so frage, natürlich gibt es die. Und darüber handelt heute auch meine Predigt. Ich rede heute von dem römischen Hauptmann unter dem Kreuz. Wenn ihr mal die Verse einblenden könnt, um die es heute gehen soll. Ich habe mal die Verse zusammengestellt aus den verschiedenen Evangelien, in denen der Hauptmann erwähnt wird. Die wollen wir uns kurz durchlesen. Einmal das Markus-Evangelium, in dem es heißt: Als aber der Hauptmann, der dabei stand, sah, dass er verschied, sagte er: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Im Lukas-Evangelium heißt es: Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte: Dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Und im Matthäus-Evangelium heißt es: Als aber der Hauptmann und die, welche mit ihm Jesus bewachten, das Erdbeben sahen und was geschah, fürchten sie sich sehr und sprachen: Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Der römische Soldat gibt also ein Bekenntnis ab. Das können wir hier sehen. Er bekennt Jesus als Gottes Sohn. Diese Begebenheit fällt sonst eigentlich nie besonders auf. Wir haben bei uns in der Gemeinde das Markus-Evangelium aufgeführt als Theater und da ist mir das richtig aufgefallen. Da wurde es dunkel und plötzlich kommt diese Stimme des Hauptmanns: Wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Heute wollen wir mal das Licht genau auf diesen Hauptmann werfen und uns fragen: Wie kann das sein? Wie kann ein römischer Hauptmann in der Situation zum Glauben kommen, dass er sagt: Jesus Christus ist Gottes Sohn? Jetzt möchte ich euch einfach mal bitten, macht euer Kopfkino an und ich möchte euch mitnehmen. Ich möchte euch die Situation mal beschreiben, in der der Hauptmann hier ist. Weil es heißt hier: Und er sah, was geschah. Das möchte ich euch jetzt mal beschreiben, was da los ist. Jesus ist auf Golgatha gekreuzigt worden. Der Hauptmann gehörte selbst zum Hinrichtungskommando des Herrn. Wir können also davon ausgehen, auch der Hauptmann hat Jesus mit ans Kreuz geschlagen. Er hat zumindest die Soldaten befehligt, die das taten. Und Markus beschreibt recht deutlich den Standpunkt des Hauptmanns. Der Hauptmann steht direkt gegenüber dem Kreuz. Der römische Hauptmann ist ein Centurio, sagt Markus. Er ist also ein Befehlshaber. Er hat den Befehl über 80 Legionäre. Er ist römischer Soldat, also auch Befehlsempfänger. Er gehört damit zu den verhassten Besatzungstruppen in Israel. Rom hält Israel seit vielen Jahren besetzt. Es wird ferner davon ausgegangen, das sagen Bibelforscher, dass die römischen Soldaten aus Syrien stammten, die in Jerusalem stationiert waren. Die Römer hatten schon Acht darauf, wen sie dort einsetzten. Es sollten Leute sein, die die Sprache des Volkes sprachen. Jesus sprach Aramäisch. In Syrien war die Sprache, nämlich die aramäische Sprache, auch weit verbreitet. Wir dürfen also davon ausgehen, dass die Soldaten Jesus verstanden haben und Jesus auch die Soldaten verstanden haben. Es ist sehr wichtig, um das Folgende zu verstehen. Ich sagte bereits, der Hauptmann gehörte zum Hinrichtungskommando. Der Hauptmann muss also ein ziemlich kühler und abgeklärter Mensch gewesen sein. Schließlich hatte man ihm die Vollstreckung von Todesurteilen übertragen. Und das führte er aus, ohne Wenn und Aber. In der Situation des Bekenntnisses durch den Hauptmann ist die Welt finster. Es ist dunkel. Es hat sich alles verdunkelt. Es kommt zu einem schweren Erdbeben. Ja, die Schöpfung ist in Aufruhr. Das macht einen riesigen Eindruck auf die Soldaten. Sie erschrecken sich sehr, heißt es in der Schrift. Die Soldaten, die doch auch echt abgebrüht sind, die zum Hinrichtungskommando gehören, die tagtäglich Todesurteile vollstrecken. Diese Leute, ja, die so viel Brutalität gesehen haben, die auch so viel Brutalität ausgeübt haben, sie erschrecken sich. Auch der Hauptmann ist kein zart beseiteter Mensch. Die Schrift beschreibt, was der Hauptmann in dieser Situation tatsächlich sieht. Er schaut auf das Kreuz. Was sieht er dort? Er sieht einen Menschen, der voller Schmerzen und voller Qualen ist, dessen Leib gebrochen ist, gegeißelt und gekreuzigt, am Holz hängend. Sieht so Gottes Sohn aus? Sieht so der Sohn des Allmächtigen aus? Sieht so der Sohn des Schöpfers von Himmel und Erde aus? Was war also passiert, dass der Hauptmann gesehen hatte, das ihn veranlasste, direkt unter dem Kreuz seinen Glauben an Christus zu bekennen und sogar zu sagen, Jesus ist Gottes Sohn? Es war sicherlich nicht seine Seele, die ihm das gesagt hat, sondern, das sagt ja auch die Schrift, er hat hingeschaut. Er hat hingeschaut. Er hat hingehört und kommt zu diesem Ergebnis. Dieser Hauptmann trifft eine klare Analyse aus dem, was die Realität ihm bietet. Von dem Hauptmann Cornelius wissen wir, das beschreibt die Schrift ausdrücklich, er war ein gottesfürchtiger Mensch. Aber hier der Hauptmann, davon berichtet die Schrift nichts. Wir müssen also davon ausgehen, dass dieser Hauptmann vom Glauben so weit entfernt ist wie die Erde vom Mond. Ja? Nichts von dem war in seinem Herzen. Nichts. Und trotzdem kommt er zum Glauben. Wie kann das sein? Wir wollen uns also anschauen, was der Hauptmann denn mitbekommen hat, was er gesehen hat, was er gehört hat und warum er zu diesem wirklich wahren Erkenntnis gekommen ist. Na klar, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Da haben wir zunächst die Begegnung des Hauptmanns mit Pilatus. Ja, wir können davon ausgehen, dass der Hauptmann auch bei dem Verhör von Jesus dabei war. Denn Jesus wird direkt nach dem Verhör den Soldaten zur Kreuzigung übergeben. Der Hauptmann hört also, was Pilatus sagt. Der Hauptmann ist dem Statthalter Pilatus untergeben. Pilatus ist der Vertreter des Kaisers in Jerusalem. Was Pilatus befiehlt, das wird auch von dem Hauptmann ausgeführt. Pilatus ist aber auch der oberste Gerichtsherr in Jerusalem. Da gibt es doch keine Gewaltenteilung. Nein, alles ist in einer Person vereinigt. Der Hauptmann hört sämtliche Vorwürfe der Juden, die gegen Jesus vorgebracht werden. Er schaut dabei auf Pilatus und hört auch das, was Pilatus sagt. Und was sagt Pilatus? Ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Er sagt das nicht nur einmal, er wiederholt das dreimal. Ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Das müssen wir uns mal klar vor Augen führen. Derjenige, der doch eingesetzt ist vom Kaiser, für Recht und Ordnung zu sorgen in Jerusalem, der oberste Gerichtsherr ist dort, der sagt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Ja, das müssen wir uns mal klar vor Augen führen. Der Befehlshaber des Hauptmanns, der doch die Einhaltung der Gerechtigkeit in Jerusalem zu sorgen hat, der sagt vor den Soldaten, der sagt es vor der Welt, ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Und doch gibt Pilatus Jesus zur Kreuzigung frei. Was muss das mit dem Gewissen des Soldaten angerichtet haben? Ja, das ist unfasslich. Er soll also einen Menschen kreuzigen, von dem sein Gerichtsherr sagt, er ist unschuldig. Überlegt euch das mal. Jedes Gewissen kommt dann in Unruhe. Zumindest erstmal in Unruhe. Und es kommt noch viel stärker. Das will ich Pilatus mal zugutehalten. Er versucht, Jesus noch zu retten. Es kommt zum Austausch mit Barabbas. Stellt euch das mal vor. Da ist der unschuldige Jesus. Die Soldaten oder der Hauptmann weiß, er ist unschuldig. Und da ist jetzt Barabbas. In der Schrift heißt es, er ist sogar schuldig, einen Soldaten getötet zu haben. Vielleicht sogar einen Kollegen aus seiner Einheit. Und jetzt wird der unschuldige Jesus mit dem Mörder zur Wahl gestellt. Und jetzt bahnt sich die Sünde der Welt wirklich ihren Lauf. Alle schreien nach Barabbas. Alle schreien nach der Sünde. Und Jesus schweigt. Jesus nimmt das wortlos hin. Hier haben wir schon den Vorschatten dessen, was Jesu Kreuz und Tod bedeutet. Dass er für uns Sünder ans Kreuz gegangen ist. Und hier ist es sogar tatsächlich für die Welt vor Augen. Er rettet durch sein Leben einen Mörder. Ja. Was muss das bei dem Hauptmann ausgelöst haben? Er soll jetzt also einen Menschen kreuzigen, von dem er weiß, er ist unschuldig. Es wird ein Mensch laufen gelassen, von dem er weiß, dieser hat seinen Kollegen ermordet. Überlegt euch das mal. Was macht das mit dem Gewissen eines Menschen? Dann wird Jesus gekreuzigt. Der Hauptmann ist dabei. Und Jesus spricht folgende Worte. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Überlegt euch das mal. Er weiß, dass er diesen unschuldigen Menschen kreuzigt. Und noch währenddessen wird ihm vergeben von demjenigen, der dort gekreuzigt wird. Was für eine großartige Liebe Jesus hier zeigt. Das muss man sich mal klar sein. Sind wir dazu in der Lage? Noch in dem Moment, wo uns Unrecht getan wird, zu sagen, ich vergebe dir. Das kann nur Christus, denke ich. Dann haben wir die Begegnung von Jesus mit seiner Mutter. Maria steht unter dem Kreuz. Auffällig ist zunächst, dass nur Johannes diese Begebenheit berichtet in seinem Evangelium. Das Johannesevangelium ist ein einziger Liebesbrief an den Herrn. Also muss die Intention von Johannes sein, Liebe, um das zu berichten, was er uns sagt. Und im Johannesevangelium heißt es, die Mutter des Herrn Jesus steht mit Johannes unterm Kreuz. Jesus sagt zu seiner Mutter, siehe dein Sohn, und zu Johannes, siehe deine Mutter. Vor diesem Zeitpunkt nahm der Jünger Maria zu sich. Johannes 19, Vers 26. Das Motiv dieser Erwähnung ist also Liebe. Das Mutterherz von Maria war tief traurig. Alle Jünger sind geflüchtet, aber die tapferen Frauen stehen unterm Kreuz, wozu auch Maria gehört. Ihr geliebter Sohn, der ihr doch als Gottes Sohn verkündigt worden war, hing angenagelt am Kreuz. Sie hatte ihn doch überallhin begleitet, ihn gehört, ihn Wunder tun sehen. Sie musste ebenso wie Jesus diese Ungerechtigkeit der Welt ertragen. Sie wollte aber sein, bei ihm sein, als Mutter bei ihm sein. Sie sah, wie Jesus mit dem Tode rang, wie Jesus qualvoll verblutete und erstickte. Wie kann das ein Mutterherz aushalten? Ich bin fest davon überzeugt, dass die Anwesenheit der Mutter Maria Jesus ganz viel Kraft gegeben hat. Da spreche ich mal alle Männer hier an. Wie schön ist es doch, wenn wir immer noch die Mutterliebe in Anspruch nehmen dürfen, oder? Gerade wenn es uns nicht gut geht, da sind wir Männer ganz schnell dabei, ja, über unser Leid zu klagen, wie schlecht es uns doch geht, damit alle Welt das hört. Ja. Und was macht Jesus hier? Jesus sieht das leidende Mutterherz. Er denkt aber nicht an sich. Nein. Er beklagt sich nicht. Er beklagt sich nicht bei seiner Mutter, sondern er denkt an sie. Überlegt euch das mal. In dem größten Leid, in der größten Qual, die er hat, denkt er nicht an sich, sondern an das leidende Mutterherz. Das ist Größe, Leute. Das ist wirklich Größe. Und überlegt, wo kann das Liebste, was ich habe auf der Welt, wo kann sie leben, wenn ich nicht mehr da bin? Versteht ihr? Das ist Größe, das ist absolute Größe. Er verbindet das Band der Liebe, das er zu seiner Mutter hat, mit der Liebe des Bandes, das der Jünger zu ihm hat. Und so macht er das auch mit uns. Das Band der Liebe, das ihn mit seinem Vater verbindet, dieses Band der Liebe, das verbindet er auch mit uns, der Liebe zu uns. Er nimmt uns in diese Liebe mit hinein, sodass wir uns Geliebte im Geliebten nennen dürfen. Ist das nicht wunderschön? Ich finde das ist ein so schöner Titel. Macht euch das immer wieder bewusst, wie großartig das ist, wie Gott uns sieht. Wenn du Christus hast, bist du Geliebter im Geliebten. Dann haben wir natürlich auch noch unschönere Begegnungen vor dem Kreuz. Da kommen auch Leute vorbei, die es nicht so gut meinen. Da kommen Leute vorbei, die Jesus verhöhnen und verunglimpfen. Die Schrift erzählt uns, da waren Schaulustige. Sie sagten, den Tempel wollte er niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Als Gottes Sohn hat er sich ausgegeben, anderen hat er geholfen, sich selbst kann er aber nicht helfen. Wenn du doch Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz herab. Dann wollen wir glauben. Lukas 23, Vers 36. Unglaublich, oder? Das ist doch an Boshaftigkeit und an Dummheit nicht zu übertreffen. Diese Menschen wussten doch, dass Jesus anderen Menschen geholfen hatte. Sagen sie ihm ja auch. Anderen hat er geholfen. Sie wussten also, dass Jesus unterwegs war, um Menschen zu helfen. Und das halten sie ihm hier vor. Wie viele Menschen waren doch durch Jesus geheilt worden? Wie viele Menschen, denen Jesus begegnet war, waren nach der Begegnung durch Jesus vollkommen neu geworden, völlig verändert worden. Sie waren schön geworden. Sie hatten sich völlig verändert. Wenn du Jesus Christus begegnest, dann kann das nicht ohne Folgen bleiben, das glaub mir. Dann wirst du verändert. Dann wirst du ein ganz anderer Mensch. Jesus verändert dich immer, immer zum Positiven. Genau dieser Umstand wird jetzt von diesen Lästerern, so nenne ich sie mal, dem Herrn vorgehalten. Die Hilfe des Herrn wird ihm vorgehalten. Undankbarkeit ist eine der schlimmsten Vergehen gegen die Nächstenliebe. Wie oft haben wir das? Da setzen wir uns ein, geben alles, ja, sind voller Energie. Und da kommt dann nicht mal ein Danke. Kennt ihr das? Ja, das ist bitter. Das ist bitter. Und die Gefahr ist doch dann, dass das Gute, das wir im Herzen haben, zum Welken gebracht wird, weil wir uns ärgern. Aber wisst ihr, das ist ja gerade die Gefahr. Das ist gerade die Gefahr, die der Widersacher ausnutzen will. Jesus schweigt hier. Warum? Ich will es euch sagen. Weil er nicht will, dass das Böse in die Herzen kommen kann. Weil er nicht will, dass das, was wir an Gutem im Herzen haben, von dem, was das Ärgernis in uns begründen soll, Überhand nimmt und das Gute zum Welken bringt. Wenn also die Welt euch das Gute aus dem Herzen nehmen will, ja, indem ihr schlecht behandelt werdet, für das Gute, das ihr tut, dann ignoriert das Böse. Lass dein Herz davon nicht vergiften. Mach dir das Denken der Welt selbst nicht zu eigen. Bleib liebevoll handelnd, auch wenn es die Welt dir nicht lohnt. Der Herr wird es uns lohnen, da könnt ihr ganz sicher sein, er hat es uns versprochen. Im Himmel ist das alles aufgeschrieben, was ihr an guten Dingen tut. Der Herr sieht es. Die Welt muss es euch nicht danken. Und lasst es euch vor allem nicht aus euren Herzen nehmen. Während der Predigtvorbereitung habe ich hier an dieser Stelle ein besonderes Erlebnis gehabt. Ich habe mich gefragt, lieber Heiliger Geist, wie kann es eigentlich sein, dass der Hauptmann Jesus als Gottes Sohn bezeichnet? Hä? Woher wusste er das denn? Wisst ihr? Und an dieser Stelle hat mir der Heilige Geist gesagt, Gott kann auch aus dem Schlechtesten, aus dem Boshaftesten noch was Gutes machen. Die Lästerer haben es gesagt. Du hast doch gesagt, du bist Gottes Sohn. Dann steig doch vom Kreuz herab. Das nimmt der Herr, damit der Hauptmann es hört. Versteht ihr? Aus dem Schlechtesten und Boshaftesten macht der Herr noch was Gutes. Sodass der Räuber, zu dem komme ich gleich, und der Hauptmann wissen, wer Jesus ist. Ist das nicht wunderbar? Der Gedanke muss einen doch erfüllen. Dass Christus es doch in dieser Situation hinbekommt, dass das Boshafte, das ihn doch treffen soll, zurückkommt und doch noch Menschen zum Glauben führt. Also ich finde das wunderschön. Allein das zu erkennen, oh, lieber Heiliger Geist, ich danke dir von Herzen. Dann haben wir noch den Räuber. Ich sage euch über den Räuber, die Begegnung. Darüber kann man 2 Stunden predigen. Aber ich will mich hier mal kurz fassen. Das will ich euch nicht antun. Aber ich will euch das Wesentliche mal mitgeben. Der Räuber ist mit Jesus gekreuzigt worden. Links und rechts einer. Und dieser Räuber oder beide sind Diebe, Aufständische, Gesetzesbrecher. Woher weiß ich das? Weil die Schrift es uns sagt. Der Räuber sagt es von sich selbst. Ja? Da kommen diese Lästerer vorbei am Kreuz, ja, und fallen über Jesus her, haben nichts Gutes für ihn. Und einer der Räuber sagt, jetzt ist gut. Auch der andere Räuber hat sich da im Grunde mit hineingenommen und meint, er müsse da in die Lästerungen mit einstimmen und wird dann von dem anderen korrigiert, ja, und sagt das ganz deutlich. Wir haben die gerechte Strafe bekommen für das, was wir getan haben. Aber dieser da, ja, und er meint Jesus, dieser da ist unschuldig. Er hat nichts Unrechtes getan. Ja, und sagt dann zu Jesus direkt, Herr, Herr, denk an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus antwortet ihm, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für eine Tiefe, was für eine wunderschöne Begegnung. Was steckt da alles drin? Nur so viel. Jesus rettet auch in der Situation am Kreuz, in seinem Elend, in seiner Qual, ja, rettet er. Und Jesu Wort hat im Himmel Bedeutung. Da zählt das was. Schließlich sagt Jesus das. Ich nehme dich mit ins Paradies noch heute. Und es reicht, und das finde ich auch so fantastisch, es reicht aus, dass der Räuber sagt, denk an mich. Allein die Erinnerung reicht bereits, um gerettet zu werden bei Christus. Weil Jesus jedem Einzelnen hier von uns ins Herz schauen kann. Und der Räuber bekennt ihm sein Herz. Meine Frau und ich waren Silvester in Krehling, im Rüstzentrum Krehling. Dort haben wir einen Pastorenehepaar kennengelernt, Willi und Annegret Stiel. Und wir saßen mit den beiden zusammen am Silvesterabend und der Willi fragte mich genau zu dieser Situation: Du sag mal, ich habe so vieles in meinem Pastorenleben erlebt. So viele Menschen, die mir gesagt haben, an so einen Gott kann ich nicht glauben. So was Ungerechtes. Ja, der Räuber, der doch nichts mehr für Gottes Reich tun kann. Der da schon an der Kante des Abgrundes des Grabes steht. Dessen Hände und Beine sind doch angenagelt am Kreuz. Nichts kann er mehr tun. Und der wird gerettet? Das ist doch total ungerecht. An so einen ungerechten Gott will ich nicht glauben. Er fragte mich, Conny, was meinst denn du dazu? Wie siehst du das? Da in dem Moment wusste ich, was ich hier heute predige. Das will ich euch nur sagen. Ich hatte nämlich den Herrn gefragt, was hast du für mich? Als Willi mich das fragte, war mir das klar. Lieber Dank, lieber Herr. Ja. Die Antwort ist folgende. Diejenigen, die das sagen und Gott für ungerecht halten, die haben ein falsches Gottesbild. Sie beurteilen Gott nämlich aus der Perspektive, aus der eigenen, von unten nach oben. Dann läuft man nämlich Gefahr, dass man all das, was man selbst in seinem Leben erlebt hat, all das an Ungerechtigkeiten, all das, was mich ausmacht, auch das, was die Welt zur Gerechtigkeit sagt, in die Beurteilung auf Gott überträgt. Das dürfen wir nicht machen. Dann kommen wir nämlich zu dem Ergebnis, was die Welt für gerecht erachtet, das muss auch Gott für gerecht erachten. Das ist falsch, sage ich euch ganz klar. Das ist so nicht. Es muss umgekehrt sein. Wir müssen Gott aus seiner Perspektive beurteilen. Aus der Schrift, aus der Heiligen Schrift. Das, was Gott über sich selbst sagt und wie er uns sieht, dann kommen wir zu einem ganz anderen Ergebnis. Dann merken wir nämlich, dass Gott Liebe ist und dass Gott Vergebung ist und dass Gott Barmherzigkeit ist. Und dass er selbst dann, wenn doch die Welt sagt, es ist schon viel zu spät, immer noch Rettung ermöglicht. Das ist Gnade und Liebe unseres Herrn. Ja? Der Räuber hat sich zu Jesus bekannt. Er spricht zu Jesus und er spricht ihn mit Herrn an. Er spricht ihn an als jemanden, der ihn retten kann. Und Jesus, er hört auch seine Bitte. Stellt euch mal vor, Was mögen wohl die Engel gesagt haben, als Jesus den ersten geretteten Menschen mitbringt und sie sehen, es ist ein Räuber. Überlegt euch das mal. Was mögen sie gesagt haben? Was denn? Dafür, lieber Jesus, dafür hast du das alles auf dich genommen? Und ich sage euch, ich bin sicher, was Jesus geantwortet hat. Ja, dafür, nur dafür. Nämlich, es kommt nicht darauf an, wer du bist, was du hast, was du kannst, sondern es kommt nur darauf an, dass du dich zu Christus bekennst. Egal, welcher Situation du bist und wie groß deine Sündenschuld ist. Selbst dann, wenn es schon für die Welt zu spät scheint, hast du immer noch die Möglichkeit, Gnade vor dem Herrn Jesus zu finden. Das ist das Großartige, das sich hier gerade auch ergibt. Wie schön ist es doch, dass wir nicht fragen müssen, womit habe ich die Liebe des Herrn Jesus verdient? Wie schön ist es doch, dass ich mir die Rettung durch nichts verdienen muss. Wie schön ist das doch, dass wir daran selbst nicht beteiligt sind, dass es nur das Werk des Herrn ist. Ja, ausschließlich das Werk unseres Herrn Jesus. Wenn wir daran beteiligt werden, ihr Lieben, dann wird es schief gehen. Das wäre ganz sicher. Gut, dass wir Jesus haben. Gut, dass wir die Gnade unseres Herrn haben, die jeden Tag neu ist. All das sieht der Hauptmann. All das bekommt er mit. Er sieht diesen Menschen, von dem er weiß, dass sein oberster Gerichtsherr ihn für schuldig hält. Der voller Liebe für Menschen ist, der ihnen Gutes getan hat und sie geheilt hat. Der Wunder tat, damit es Menschen besser ging. Der von sich selbst sagte, dass er Gottes Sohn sei, der betet und erduldet, der sein Leid nicht anderen klagt. Der vergibt, sich das Gute aus dem Herzen auch nicht herausnehmen lässt, der auch noch Rettung für Menschen hat, wenn die Welt uns doch sagt, es ist schon längst zu spät. Deshalb erklärt dieser Hauptmann Jesus für einen gerechten, einen gehorsamen, einen sündlosen, einen untadeligen Menschen. Ja, er erklärt ihn, er ist Gottes Sohn. Können wir auch ein ebenso Vorbild sein für andere Menschen, wie Jesus das war? Zum Abschluss möchte ich euch fragen. Stellt euch Folgendes vor. Jesus steht vor dir. Ja. Und er schaut dir in die Augen. Und du schaust ihm direkt in die Augen. Und Jesus hat eine Frage. Eine einzige. Er fragt dich, hast du mich lieb? Was würdest du ihm antworten? Würde sofort dein Verstand sagen, ja, na klar, Herr, schau doch, was ich alles für dich tue. Ich bin doch schon so lange gläubig. Ich habe doch immer schon in der Gemeinde alles für dich getan. Ich bin doch mega engagiert. Ich habe doch all meinen Einsatz in allen Lebensbereichen für dich gebracht. Ich habe mich doch auch immer zu dir bekannt. In allen meinen Positionen, auch in der Gemeinde, in meinem Leben. Immer habe ich versucht, sündlos zu sein. Ja, Herr, ich liebe dich. Ist das die richtige Antwort? Meint ihr das? Mein Rat an euch. Wenn der Herr euch diese Frage stellen will, lasst nicht euren Verstand antworten, sondern euer Herz. Wir müssen unsere Liebe nicht argumentativ untermauern. Das ist nicht erforderlich. Darauf kommt es nicht an. Es kommt allein darauf an, dass wir erkennen und dem Herrn sagen, wie großartig das ist, dass er uns liebt. Dass er uns sogar die Liebe für ihn selbst in unser Herz hineingepflanzt hat. Darauf kommt es an. Das müssen wir leben. Das müssen wir weitergeben. Jesus sagt, an der Liebe untereinander sollt ihr erkennbar sein. So wie ich euch geliebt habe, so liebt einander. Ich weiß, das ist schwer. Dass das keine leichte Aufgabe ist. Aber das ist das Entscheidende. Und wenn wir das leben, dann sind wir auch Vorbild in Christus. In meinen Gedanken, Worten und Werken und in meinem Wesen sei nichts anderes als Jesus zu lesen. Amen.